Hallo und herzlich willkommen zu Healing and Happiness. Das ist dein Podcast für ein glücklicheres und befreites Leben. Ich bin Antonia Greiner, zertifizierter Coach und Tanztherapeutin in Ausbildung. Egal, ob du schon Erfahrung mit Embodiment hast oder ganz neu auf diesem Weg bist, hier findest du Inspiration, praktische Tipps und Experteninterviews. Bist du bereit für ein erfülltes Leben? Dann ist Healing and Happiness dein Begleiter. Hallo, ich wünsche dir einen wunderschönen guten Abend, einen wunderschönen guten Tag, wann auch immer du gerade die neue Folge vom Healing and Happiness Podcast hörst. Heute habe ich wieder einen spannenden Gast zu Besuch, Katharina Lehmkohl, und im Gespräch mit ihr werden wir Beziehungen entschlüsseln. Du wirst also erfahren, welche Anzeichen es für toxische Beziehungen gibt, warum es so schwer ist, ungesunde Beziehungsmuster zu verlassen und ob toxische Beziehungen auch zwischen nicht toxischen Menschen entstehen können. Katharina Lehmkohl ist Literatur- und Erziehungswissenschaftlerin und hat 2016 das Unternehmen Diverse Diamonds gegründet. Sie schrieb sich damit den Diversitätsleitgedanken auf die Fahne und von der Muse geküsst verfasst die Autorin seit der Öffnung der Ehe für alle emotional berührende Hochzeitsreden, die bereits mehrfach prämiert wurden. Katharina begleitet die Paare nicht nur während ihrer Hochzeitszeremonie. Als ausgebildete systemische Coachin ist sie auch in Beziehungsfragen behilflich und hat sich auf das Thema Re-Empowerment spezialisiert. Denn nur mit ausreichender Selbstliebe kann Partnerschaft funktionieren. Hallo, liebe Katharina. Ich freue mich total, dass du als Gast im Healing and Happiness Podcast bist.
Hallo, ja, ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, wir sind total gespannt darauf, von dir ein bisschen mehr zu erfahren und auch zum Thema toxische Beziehungen mehr zu erfahren. Das ist ja auch ein Thema, das gerade sehr oder in aller Munde ist. Da bin ich total gespannt, was du als Expertin zum Thema toxische Beziehungen uns erzählen wirst. So, was sind eigentlich toxische Beziehungen? Wie kommt man in eine toxische Beziehung? Was ist der Unterschied zwischen einer toxischen Beziehung und toxischen Menschen? Können auch nicht toxische Menschen toxische Beziehungen führen? Also all das, ich bin einfach total gespannt, was du uns heute erzählen wirst.
Ja, sehr gerne.
Wie bist denn du zum Thema toxische Beziehungen gekommen?
Ja, aus privaten Erfahrungen, also eigenen Erfahrungen sozusagen. Ich war selber auch in toxischen Beziehungen, oder ich nenne es eigentlich toxische Beziehungsdynamiken, weil es natürlich eine beidseitige Dynamik ist. Und damals war es eben noch nicht in aller Munde. Das heißt, früher hat man noch nicht über das Wort Narzissmus Bescheid gewusst. Man hat nicht über toxische Beziehungen gesprochen und so weiter. Das heißt, bis ich erstmal erkannt habe, dass das toxische Beziehungsdynamiken sind, musste erstmal auch noch Zeit ins Land ziehen. Und dann war es so ein Aha-Erlebnis. Es gab früher auch noch nicht so viel Literatur dazu. Das heißt, es musste man sich mühselig zusammensuchen und so weiter und hat dann so, ja, eins nach dem anderen immer mehr und besser verstanden. Und heute weiß man, es gibt eben sehr viele stereotype Verhaltensweisen, die in toxischen Beziehungen vorkommen. Und anhand dessen kann man schon mal erstmal erkennen, es könnte sein, dass ich in einer toxischen Beziehungsdynamik feststecke. Dafür habe ich eben einen Test entwickelt, den kann man kostenlos machen. Da kann man dann sehen, gibt es diese Anzeichen auch in meiner Partnerschaft oder eben auch in anderen zwischenmenschlichen Verhältnissen wie Freundschaften, Arbeitsverhältnis und so weiter.
Und für die Hörer, den Link zu dem Test werde ich auf jeden Fall in den Shownotes verlinken. Aber vielleicht kannst du uns jetzt auch schon mal sagen, was sind denn so die größten oder die bekanntesten Anzeichen oder die allergrößten Alarmglocken, wo man sagen müsste, hey, wenn das in einer Beziehung passiert, könnte es gut möglich sein, dass das eine toxische Beziehung ist.
Ja, also zuallererst, und das ist auch eigentlich ziemlich gemein, fängt so eine Love-Bombing-Phase an. Das heißt, es ist zu schön, um wahr zu sein. Alles ist rosa-rot und so weiter. Und jetzt ist es ja aber auch so, dass unser Großhirn hormonell vergiftet wird, wenn wir verliebt sind. Das heißt, da kann man noch nicht unterscheiden, ist das jetzt eine normale Beziehungsanbahnung oder ist das schon eine toxische Beziehungsanbahnung. Aber es ist das erste Warnzeichen, so dieses Wow-Gefühl, dieses, dass man wirklich den ganzen Tag über grinsen möchte, dass man Komplimente bekommt, dass man überschüttet wird mit Aufmerksamkeiten und so weiter. Und das kann aber eben auch in einer ganz normalen Verliebtheitsphase sein. Das kennt man ja sozusagen auch von Beziehungen, die man geführt hat und so weiter. Nur bei einer toxischen Beziehungsdynamik ist es so, dass es danach super schnell abflacht. Und zwar in die komplett gegengesetzte Richtung. Bei einer gesunden Beziehungsdynamik ist es eher so, dass es in ruhigere Bahnen übergeht und nicht in so eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt, ist ein sehr klares Anzeichen dafür, dass die Beziehungsdynamik nicht gesund ist. Also um es erstmal so zu beschreiben. Dann gibt es natürlich noch andere Red Flags, wie das Fast Forwarding. Das heißt, man will sofort Kinder kriegen, zusammenziehen, heiraten und so weiter. Am besten alles innerhalb eines Jahres oder noch schneller. Dann gibt es das Future Faking. Das heißt, man verspricht etwas für die Zukunft und hält es aber dann nicht ein. Das sind beispielsweise auch so Beziehungen, die Dreiecksbeziehungen genannt werden. Das heißt, wenn ein Mann oder eine Frau noch in einer anderen Partnerschaft ist und sich dann eine Geliebte oder einen Geliebten sucht, dann wird der hingehalten. Da sagt man dann immer so, ja, nächste Woche trenne ich mich und so weiter. Und das wird dann aber immer wieder hinausgezögert und verschoben und so weiter, weil warum sollte sich eine Partner oder warum sollte sich eine Person von jemandem trennen? Wenn er da alles hat, dann hätte er das wahrscheinlich schon vorher gemacht oder sie. Wenn er alles haben kann und nebenher noch eine Geliebte oder einen Geliebten, wunderbar, ne? Also Dreiecksbeziehungen sind eben auch ein Warnsignal, dass das eine toxische Beziehungsdynamik ist. Dann gibt es noch Gaslighting. Das heißt, das kommt aus einem Horrorfilm, wo einer Frau gesagt wird, das Licht flackert nicht, aber das Licht flackert ziemlich klar. Und ihr wird immer wieder gesagt, nein, das Licht flackert nicht, sodass sie irgendwann selber denkt, sie ist verrückt. Mhm. Und ja, das passiert eben auch in toxischen Beziehungsdynamiken.
Was könnte denn da jetzt beim Thema Gaslighting so ein Beispiel aus dem Alltag sein, also das in einer Beziehung vorkommt? Weil es wird jetzt wahrscheinlich nicht das flackernde Licht sein, aber wie merke ich in meiner Beziehung, dass jetzt ein Gaslighting stattfindet?
Ja, das ist tatsächlich schwer zu erkennen, weil am Anfang, und das hat auch was damit zu tun, dass man einfach nicht glaubt, dass die andere Person einem sowas antun würde. Das heißt, deswegen zweifelt man eben relativ schnell an einem selbst und das Gegenüber testet sozusagen schon aus, wo sind denn die wunden Punkte und wo ist Selbstzweifel da, also wieso schon, ne? Und dann hat man natürlich leichte Spiele, um da rein zu pieksen und auch Salz reinzustreuen. Und das könnte zum Beispiel sowas sein wie, es gibt eine Streitsituation und darin geht es darum, dass irgendwas vorher stattgefunden hat und das Gegenüber behauptet, das habe ich nie gesagt, das ist so nicht vorgekommen, das bildest du dir ein. Und natürlich sowas wie, sei doch nicht so sensibel und so weiter. Also da findet eine Schuldumkehr dann meistens auch inkludiert statt. Neben der Schuldumkehr mit Gaslighting zusammen ist es dann auch eine Herabwürdigung des Gegenübers.
Okay, also daran kann man dann, wenn sozusagen die eigenen Gefühle, das eigene Empfinden nicht ernst genommen wird und auch so ein harter Stopp irgendwie drin ist und sozusagen kein wir lösen den Konflikt miteinander, richtig, sondern wir gehen gegeneinander und der Stärkere gewinnt.
Richtig, also gesunde Beziehungsdynamiken zeichnen sich dadurch aus, dass Konflikte auch lösbar sind und in toxischen Beziehungen ist das eher nicht der Fall.
Okay, also du hast jetzt gerade gesagt, so herausfinden, wo die Unsicherheiten sind. Macht die Person das absichtlich oder wie kann ich mir das vorstellen? Hat er dann wie so einen Stift und Zettel, Unsicherheit, schreibe ich mir mal auf und dann in 3 Wochen, wenn es irgendwie passt, gucke ich nochmal meine Liste, da könnte ich sie jetzt treffen.
Das ist eine sehr gute Frage. Und die kann man mit sowohl als auch beantworten, weil einerseits gibt es natürlich Menschen, die sowas aus manipulativen Gründen extra machen und sich eben merken und dann tatsächlich Salz in die Wunde streuen. Und dann gibt es natürlich auch Menschen, die das eher unbewusst machen. Aber trotzdem sind es beides toxische Beziehungsdynamiken. Und wenn man sich dann mit sich selber beschäftigt, erkennt man oft auch die eigenen toxischen Akzentuierungen, sagen wir es mal so. Darüber habe ich auch einen Podcast gestartet. Das heißt, man hat natürlich auch selber Schattenanteile. Deswegen nennen wir es ja auch, oder ich nenne es so, toxische Beziehungsdynamik, weil man natürlich die eigenen Anteile mit in die Beziehung bringt und viele Dinge eben auch unbewusst mit reinbringt. Und das ist so ein Schlüssel-Schloss-Prinzip. Das heißt, die eine Person kann oft wenig für die eigenen Bedürfnisse einstehen, wenig Grenzen setzen, wenig Nein sagen. Die ist sehr empathisch und der andere Part ist dann sozusagen eher egozentrisch und setzt immer seinen Willen durch und so weiter. Und dann finden sich natürlich zwei, die wie verschmelzen. Also so fühlt sich das am Anfang an. Das ist wie, als hätte man eine Seelenverwandtschaft entdeckt. Aber dem zugrunde, und das nennt man eben Traumabonding, liegt meistens ein Trauma aus der Kindheit. Das heißt, eine ähnliche Wunde, die aber beispielsweise entweder als Schutzfaktor oder Risikofaktor sich ausbildet. Und dann entwickelt man irgendwann unsichere Bindungsverhaltensweisen.
Da ist jetzt halt auch so ein bisschen die Frage, ist die Person an sich toxisch oder wird es dann eben einfach die Kombination aus den beiden Personen, die toxisch wird?
Ja, das spielt da so ein bisschen mit rein. Also man kann das schwer sagen. Ich bin auch keine Psychologin, also mir steht es sozusagen auch gar nicht zu diagnostizieren, ob das jetzt beispielsweise ein Narzisst ist oder ein Borderliner oder ob der ADHD hat oder ob der einfach gemobbt wurde und so weiter. Da spielen so viele Dinge mit rein. Ich habe mich gestern noch mit einer Freundin, die Psychologin ist, darüber unterhalten, weil das alles multifaktoriell ist. Das heißt, Erziehung spielt eine Rolle, Sozialisation spielt eine Rolle, dann natürlich die Genetik spielt eine Rolle. Es spielen natürlich auch bestimmte Akzentuierungen, die vielleicht auch in der Familie schon eine Rolle gespielt haben, damit rein. Und man kennt das vielleicht selbst, wenn man mal irgendwelche Tests gemacht hat, ob man irgendwie ADHD hat oder was auch immer. Man findet immer bestimmte Punkte, die zu einem passen und andere wiederum nicht. Und die Diagnosestellung ist deswegen auch total schwierig. Also ich glaube, jeder Mensch ist einfach einzigartig und es geht darum, Verantwortung für sich selbst zu übernehmen und einfach auch zu schauen, bleibe ich in der Beziehung oder bleibe ich dort nicht? Weil das ist ja tatsächlich die Entscheidung, die jeder treffen darf. Möchte ich das so weiterführen oder möchte ich das nicht? Und klar, man braucht Hilfe, professionelle Hilfe, um da rauszukommen oder das zu erkennen. Man darf viel an sich selber arbeiten, weil das hat sehr viel mit Selbstwert zu tun. Die Menschen, die in toxischen Beziehungsdynamiken geraten sind, meistens haben ihren Selbstwert verloren. Denen fehlt es an Selbstermächtigung und vor allem auch an Trennungskompetenz. Also sie ziehen gar nicht in Betracht, sich zu trennen, vor allem auch, weil sie Angst davor haben, nie wieder jemanden zu finden.
Okay.
Weil die bestätigt ja sozusagen den eigenen Selbstwert.
Klar. Wenn ich dich jetzt richtig verstehe, ist es aufgrund meines schon ein bisschen geringen Selbstwerts, gerate ich in eine toxische Beziehung, die bestätigt mir das und dann komme ich mit noch viel geringerem Selbstwert. Entweder, also im Idealfall komme ich noch aus der Beziehung raus, oder er ist schon so gering, dass ich einfach davon ausgehe, dass da nie jemand mehr kommen wird, der gut für mich sein wird und tatsächlich ich das Problem bin und ich kann ja froh sein, dass der andere überhaupt sich mit mir abgibt.
Ja, aber auch da, es ist tatsächlich auch da multifaktoriell, das heißt, diese Dynamik, wie ich vorhin schon angedeutet habe, verläuft wie so eine Achterbahn der Gefühle, Achterbahnfahrt der Gefühle. Und da spielen natürlich Hormone auch eine Rolle, Hormonausschüttung und so weiter. Und wenn ich in der Kindheit beispielsweise erlebt habe, dass Liebe mit Dramatik verbunden ist, dass viel gestritten wird und so weiter, dann denke ich einfach, okay, so funktioniert Liebe. Und das bekomme ich dann natürlich in späteren Beziehungen bestätigt. Und wenn das nicht da ist, dann denke ich, hier stimmt irgendwas nicht. Also dann führt es beispielsweise auch manchmal zur Selbstsabotage oder das dreht sich und in anderen Beziehungen ist man dann selber diejenige oder derjenige, der die Beziehung sabotiert und versucht, jemanden auf Distanz zu halten. Also das schwingt damit rein. Und natürlich, dass man immer nur so Krümel zugeworfen bekommt an Aufmerksamkeit innerhalb dieser toxischen Beziehung nach der Lovebombing-Phase, führt natürlich zu einer krassen Abhängigkeit. Also man kann sich das wirklich vorstellen wie eine Drogenabhängigkeit. Am Anfang kriegst du den totalen Schuss und
Ja.
dann nur noch ein ganz bisschen. Und dann ist es so, als ob das dein Drogendealer oder deine Drogendealerin ist, die darüber entscheidet, wie viel du davon noch bekommst. Und das macht abhängig. Und dann ist es natürlich auch schwer, und man weiß auch vom Alkohol oder auch von anderen Drogen, es macht nur Sinn, wenn man gar keinen Kontakt mehr hat. Null Kontakt. Und sonst kommt man da nicht raus. Und das ist natürlich erstmal ein Weg dorthin.
Und da sagst du auch, dass es eben ganz wichtig und essentiell ist, dass man da nicht alleine durchgehen muss auch, sondern dass man sich die Unterstützung holen darf, dass man auch wieder ein bisschen aufgebaut wird.
Genau, es geht erstmal darum, die ganzen Selbst wieder aufzubauen. Also Selbstermächtigung, Selbstwert, Selbstliebe und so weiter, damit man überhaupt erstmal gestärkt ist, um zu sehen, ich komme auch alleine klar. Also es geht eigentlich nur darum zu sehen, ich brauche niemanden, Liebe braucht auch niemanden, Liebe existiert einfach, ist einfach da. Also eine gesunde Partnerschaft sollte so sein, dass Liebe einfach da ist, dass beide sozusagen ihr eigenes Leben führen und eigentlich nur das Sahnehäubchen füreinander sind. Aber es ist kein Brauchen da, es ist keine gegenseitige Abhängigkeit da.
Jetzt aber trotzdem nochmal die Frage mit diesem, wann erkenne ich, dass es eine toxische Beziehung ist? Weil es ist ja, wir haben, oder die meisten, haben ja alle Pakete aus der Vergangenheit.
Ja.
Und aufgrund dieser Pakete oder dieser Prägungen oder dieser Ansicht, so funktioniert Beziehung, so funktioniert die Welt, suchen wir uns eine Beziehung. Und jede Beziehung oder gerade in Liebesbeziehungen ist ja unser Partner auch immer ein Spiegel. Also wenn wir da jetzt auch so Anima und Animus von Beziehung mit reinbringen für die Hörer. Also Anima und Animus ist sozusagen der Unbewusste, jetzt hat in unserem Fall wäre es der männliche Anteil, bei den Männern der unbewusste weibliche Anteil. Und wir suchen uns einen Partner, der diesem Bild entspricht. Und da kommt es natürlich zu Clashes in jeder Beziehung, weil der Partner eben nicht diesem Ideal entspricht. Und wann weiß ich jetzt, dass es einfach dieses ganz normale, ich werde tief berührt, weil es eine tiefe Beziehung ist, was eine tiefe Liebe ist, es dieses Aufräumen von Projektionen ist. Und wann ist es wirklich, wann sind die Konflikte wirklich zu viel?
Ja, also zum Beispiel, wenn sehr starke Abhängigkeiten da sind. Nur kenne ich beispielsweise auch sehr viele Beziehungen, die fortbestehen, obwohl Abhängigkeiten da sind. Das heißt, es entscheidet eigentlich jeder für sich selbst, ob das so weitergeführt werden möchte oder nicht. Also jeder hat natürlich die eigene Entscheidungskraft am Ende, ob man das so weiterführen möchte oder nicht. Das heißt, ich dränge auch nicht meine Klienten und Klientinnen dazu, sich zu trennen, sondern ich begleite sie auf dem Weg zu sich selbst. Weil das ist einfach der goldene Weg sozusagen, der am ehesten dazu führt, dass sie sich aus solchen Abhängigkeiten befreien. Und wie du vorhin schon sagst, ich finde es auch total spannend, dieses Bild des Yin und Yangs beispielsweise, wo ja, wo es ja auch um Männlichkeit und Weiblichkeit geht und um Attribute und so weiter. Und dass, wenn sehr männliche oder Frauen, die diesen männlichen Anteil sehr integriert haben, sich oft eben Männer suchen, die eher den weiblichen Anteil integriert haben. Und das dann meistens in der Sexualität nicht mehr richtig hinhaut. Und in toxischen Beziehungen beispielsweise ist dieser Sex eben auch extrem. Das heißt, wie ich ganz am Anfang schon gesagt hatte, es ist so ein Verschmelzungswunsch da. Man denkt ja, man hat den Seelenpartner gefunden, die Seelenpartnerin. Und dadurch, dass beim Sex Oxytocin ausgeschüttet wird, sorgt das eben auch nochmal für eine stärkere Bindung. Das heißt, es sind ganz viele Faktoren schon mal da, die einen erstmal in der Beziehung verharren lassen. Wenn dann noch Indikatoren dazu kommen, wie wir haben ein gemeinsames Haus, wir haben gemeinsame Kinder, wir haben ein gemeinsames Auto, wir haben andere Verpflichtungen und so weiter, und vielleicht die Eltern noch zu Hause leben, dann macht es das noch schwerer, sich eben von dieser oder aus dieser Beziehung zu verabschieden, weil man hat ja dann auch noch mal Verantwortung auch für die Kinder, ne? Das hält eben auch viele Menschen in dieser Dynamik fest. Aber wie du auch richtig gesagt hast, man hat eigentlich immer den richtigen Partner zur richtigen Zeit. Also so sehe ich es zumindest. Es sind Lernpartner und Lernpartnerinnen. Sie zeigen uns etwas, was ja fehlt, was noch integriert werden darf bei uns. Wenn ich jetzt sehr empathisch bin und ständig über meine eigenen Grenzen gehe, dann darf ich mich natürlich auch nicht wundern, dass andere Leute meine Grenzen übertrampeln, weil ich es ja zulasse. Mhm. Wir haben jetzt gerade im Vorgespräch auch über so eine Thematik gesprochen und das ist auch immer wieder ein Thema in anderen Lebensbereichen, wie zum Beispiel auch bei der Arbeit, wie unter in Freundschaften und so weiter, was einen begleitet und wo man dem Universum sozusagen jedes Mal wieder sagen muss, so nein, mit mir machst du das jetzt nicht mehr, ich setze meine Grenzen, ich stehe für mich ein und für meine Bedürfnisse. Und dann kann der nächste Lernpartner oder die nächste Lernpartnerin kommen. Also ich sehe das Leben auch eher als Schule des Lebens. Und versuche meinen Klienten und Klientinnen das eben auch so nahe zu bringen, dass man das, was im Außen passiert, als spannend erachtet.
Und in der Arbeit mit deinen Klienten, gibt es da was, wo du sagst, das ist bei den meisten ein ganz großer Knackpunkt?
Ja, die ähneln sich natürlich, ne? Also die Knackpunkte sind eigentlich immer sehr ähnlich. Das, was ich vorhin eben schon angesprochen habe, die Klienten und Klientinnen gehen meistens über die eigenen Grenzen, lassen andere über ihre Grenzen trampeln, können schlecht Nein sagen, haben keine Trennungskompetenz, keine Entscheidungsfähigkeit und so weiter. Und da geht es einfach wirklich darum, erstmal alles aufzubauen, was noch mit negativen Überzeugungen besetzt ist. Das heißt, negative Glaubenssätze transformieren in glaubhafte Affirmationen. Das ist immer sehr wichtig. Mhm. Ich kann mich nicht vor den Spiegel stellen und sagen, ich habe einen dicken Bauch, kann ich nicht sagen, ich habe einen dünnen Bauch, weil das würde ich mir gar nicht glauben. Ich sehe ja meinen Bauch im Spiegel sozusagen. Mhm. Aber ich kann sagen, ich habe zwar einen dicken Bauch, aber ich bin deswegen nicht weniger liebenswert. Und das ist dann eine Affirmation, mit der ich arbeiten kann. Mhm. Da geht es natürlich um ganz unterschiedliche Bereiche. Jeder Mensch ist einzigartig, jeder hat seinen eigenen Erfahrungsrucksack sozusagen auf dem Rücken. Jeder hat seine eigenen Werte. Wir zurren die Werte fest, also die 5 wichtigsten Werte, an denen man dann eben auch klar erkennen kann, passt der Partner oder die Partnerin zu mir oder nicht. Gerade in der Beziehungsanbahnung oder in der Kennenlernphase. Und vor allem machen viele den Fehler, dass sie in der Beziehungsanbahnung relativ schnell körperlich werden. Und wie ich vorhin ja einmal angedeutet hatte, wird dann Oxytocin ausgeschüttet und so weiter. Und das heißt, man bindet sich viel zu schnell an das Gegenüber, ohne überhaupt zu wissen, wie tickt der überhaupt? Was hat er für Werte? Wie geht er mit Kindern um? Wünscht er sich überhaupt Kinder? Möchte ich mit ihm Kinder haben? Ist der tierlieb? Was hat er für Freunde? Was hat er für Ziele vor allem auch im Leben? Kann ich mich damit identifizieren? Komme ich mit den Eltern klar und so weiter? Das sind ja alles Punkte, die damit einfließen und die dadurch erstmal total in den Hintergrund verschwinden, wenn es erstmal nur körperlich ist. Das heißt, man sollte, gerade wenn man ein Dopaminsuchthirn hat, das haben eben viele Opfer toxischer Beziehungsdynamiken, sich am Anfang Zeit lassen. Weil dieses High ganz am Anfang, wie bei einer Droge sozusagen, verfälscht die Sicht auf alles. Mhm. Und da geht es erstmal drum, und auch wenn das vielleicht langweilig erscheint, weil oft möchten diese Menschen, die in toxischen Beziehungsdynamiken geraten, ja auch dieses Drama beziehungsweise das Spannende und so weiter. Und wenn es eher langweilig ist und eher freundschaftlich und so weiter, dann denkt man immer so, ach, was, da fehlt ja was, ne? Wo ist denn das Drama und so weiter? Und ich bin davon überzeugt, dass man sich damit anfreunden darf, befreundet zu sein am Anfang. Dass man es langsam angeht. Und dann irgendwann auch merkt, so, ah, okay, es muss gar nicht dieses Hoch und Runter und Hoch und Runter sein. Und wenn man irgendwann die eigene Grenze erkannt hat, nämlich dort, wo man bereit ist, sich zu trennen, wo irgendwann etwas passiert, wo man die Bratpfanne so hart auf den Kopf geschlagen bekommt, dass man sagt, bis hierher und nicht weiter, dass da dann klar wird, ich will dieses Hoch und Runter nie wieder, um Gottes Willen. Und das ist eben auch so ein Learning, was man leider machen muss. Und diese Grenze ist bei vielen einfach unterschiedlich. Deswegen ist da eben auch schwer zu sagen, wann ist sozusagen das Ende erreicht. Mhm. Also kann man nicht pauschalisieren.
Mhm. Wenn wir das jetzt mal nicht als Metapher nehmen, das mit der Bratpfanne, also das wäre ja zum Beispiel auch was aus einer toxischen Beziehungsdynamik entstehen kann und wo dann hoffentlich das eintritt mit dem Stopp und jetzt verlasse ich die Beziehung. Und da wird jetzt vielleicht auch nochmal den Hörern ganz bewusst, dass das natürlich dann auch was ist, wo es wirklich schwer ist, aus der Beziehung zu kommen.
Ja, und vor allem darf man nicht vergessen, auch wenn körperliche Gewalt in unserer Gesellschaft als schlimmer erachtet wird, ist emotionale Gewalt genauso schlimm. Man sieht nur die blauen Flecken nicht. Mhm. Und Erziehung und Sozialisation führen bei uns sozusagen auch dazu, wie leidensfähig wir sind. Was haben wir schon alles durchgemacht? Was haben wir früher schon als Kind erduldet? Oder eben auch als Jugendliche? Und je leidensfähiger ich bin, desto länger verweile ich wahrscheinlich auch in solchen Beziehungsdynamiken, weil ich es ja schon kenne. Ich kenne es ja gar nicht anders. Mhm. Also ich merke ja gar nicht, dass das nicht in Ordnung ist, was da passiert. Vor allem nicht, weil es wie schleichendes Gift ist. Mhm. Das heißt, am Anfang ist ja eben alles zu schön, um wahr zu sein. Und dann folgt das eher so tröpfchenweise. Das ist nicht, ich bin irgendwie an einem Tag noch die Tollste und am nächsten Tag ist alles scheiße, sondern durch diese Achterbahnfahrt der Gefühle kommen halt auch immer wieder so High-Phasen. Mhm. Wird sich wieder umarmt und vertragen und so weiter. Und dann geht es irgendwie so gemächlich ein bisschen weiter, bis es dann zum nächsten Konflikt kommt und so weiter. Und dann ist alles wieder ganz dramatisch. Dann kommt ein ganz schlimmer Liebeskummer. Und dann geht es dann natürlich wieder in diese Sehnsucht und Wiederverschmelzung und so weiter. Und das kann man weitermachen bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, bis halt die eigene Grenze erreicht ist.
Mhm. Hier ist es jetzt auch, wenn wir nochmal darauf zurückgehen mit diesem, ich kenne es ja nicht anders, also ich bin sehr, sehr leidensfähig, weil ich kenne es nicht anders und ich weiß ja auch gar nicht, was, jetzt nehmen wir einfach mal das Wort normal, was normal sozusagen ist. Und das jetzt nicht super dramatisch ist. Und das Nervensystem ist ja dann sozusagen auch, empfindet ja dieses Drama als normal. Und wenn du meintest, so langweilig, das wäre dann quasi, wenn einfach das Drama fehlt, dass das als Langeweile subjektiv wahrgenommen wird.
Richtig. Also ich glaube, dass Betroffene schon merken, da stimmt irgendwas nicht. Ne? Also oft ist es eben auch viel schlimmer, als man es von zu Hause kennt. Oder man hat es schon einfach so verdrängt, weil es in der Kindheit war und dann später sich irgendwie ein bisschen normalisiert hatte. Oder nur bestimmte Begebenheiten in der Kindheit schwierig waren. Deswegen ist es so super wichtig, also dass du es gerade nochmal angesprochen hast, auch dass man darüber spricht mit anderen, wie sie es auch einschätzen würden. Wenn man jetzt aber natürlich so gepolt ist, dass man sich sagt, nee, wir tragen unsere Konflikte nur in der Partnerschaft aus, ich habe früher beispielsweise so gedacht, dann ist das mit riesen Schamgefühlen verbunden, sich an andere Menschen zu wenden damit. Weil das ist ja was sehr Intimes, was in der Partnerschaft abgeht. Zumindest war das für mich früher so. Und dann habe ich mich an andere gewandt, bin aber in der Beziehung geblieben, obwohl die mir gesagt haben, das ist nicht gut, weil ich ja eben auch in dieser Suchtachterbahn feststeckte. Und dann habe ich mich noch mehr geschämt, wenn ich dann irgendwann wieder dorthin gegangen bin und darüber erzählt habe, weil sie dann gesagt haben, so sag mal, wieso bist du denn da jetzt immer noch drin? Dann traut man sich irgendwann gar nicht mehr drüber zu sprechen. Und da wird es gefährlich. Also wenn Leute nicht mehr darüber sprechen, wenn sie beispielsweise auch keine guten Freunde oder Freundinnen an der Seite haben, die weiterhin zuhören. Weil es gibt natürlich auch so Leute, die dann sagen, boah, ey, die ist ja echt irgendwie zu doof und so weiter. Ich will mir das nicht weiter anhören, weil die macht ja eh immer weiter. Mhm. Das ist ja auch das, was man im Kopf hat, wenn man an körperlichen Missbrauch und so weiter denkt, ne? Dass die geschlagene Frau immer wieder zurückgeht. Und das hat nichts damit zu tun, dass sie irgendwie devot ist oder so. Die Menschen sind trotzdem meist stark und das sind sehr viele unbewusste Mechanismen, die da ablaufen. Ich bin beispielsweise ja auch studierte Pädagogin früher schon gewesen. Ich habe dann sowas gemacht wie, ich habe irgendwelche Spardosen gebaut für Schimpfwörter. Also wenn mir Schimpfwörter an den Kopf geworfen wurden, habe ich irgendwie pädagogisch darüber debattiert, dass dann dafür gezahlt werden könnte und so weiter. Also totaler Blödsinn natürlich. Vor allem, und da wird dann auch wieder klar, was der andere Part sozusagen für eine Rolle spielt, hat das ja auch was Überhebliches, was Mütterliches, was Therapeutisches und so weiter. Man ist ja gar nicht auf Augenhöhe. Sowohl auf der einen Seite nicht, als auch auf der anderen Seite nicht. beide ziehen sozusagen einen Nutzen aus dieser Beziehung, auch wenn das natürlich total unbewusst ist und das auf keinen Fall irgendwie Victim Blaming oder sowas sein sollte.
Mhm.
Aber es ist eben eine Dynamik. Mhm. Es steckt auf beiden Seiten Mustern dahinter.
Mhm.
Muster dahinter.
Mhm. Ja, und jetzt wird es auch noch mal klarer. Das ist jetzt ein sehr schönes Beispiel mit dem, der, also jetzt dieser pädagogische Teil auch, wo das dann irgendwie rationalisiert wird oder irgendwie so ein bisschen so und so sollte es sein, so und so kann ich jetzt damit umgehen. Und das ist sozusagen der Nutzen, der daraus gezogen wird. Weil oft ist es ja auch so ganz schwer nachzuvollziehen, was ist denn in einer toxischen Beziehung der Nutzen
für, ja,
den anderen. Das hast du jetzt nochmal sehr schön irgendwie darlegen können.
Ja, und ich versuche eben auch nicht von Schuld zu sprechen, sondern von Verantwortungsübernahme. Also jeder darf für sich Verantwortung übernehmen, weil zumindest in Deutschland oder eben auch in Schweden und so weiter hat man die Wahl. Man muss nicht in dieser Beziehung bleiben, ne? Also rein aus kulturellen oder konfessionellen Gründen und so weiter.
Mhm.
Genau, ich glaube, das ist auch sehr wichtig, weil natürlich spielen in anderen Ländern auch nochmal andere Dinge eine Rolle, was das angeht, aber wir haben die Wahl und wir können jeden Tag entscheiden, bleiben wir da drin oder gehen wir.
Mhm.
Auch wenn es dann eben an Trennungskompetenz am Anfang noch fehlt und das eben auch erarbeitet werden muss, zum Beispiel in einem Coaching oder indem man am Anfang einfach anfängt, Bücher zu lesen, sich Videos anschaut zu dem Thema und so weiter.
Und du hast ja jetzt auch angesprochen, dass man mit Freunden darüber reden sollte, über seine Beziehungsprobleme auch, und das muss ja noch gar nicht mal toxisch sein, so, sondern dass das immer gut ist, da quasi nochmal einfach das offen zu gestalten. Und jetzt hast du ja auch angesprochen, dass wenn dass das dann auch eine Dynamik ist, die passiert, dass wenn du in einer toxischen Beziehung bist, du schüttest bei deinen Freunden das Herz aus und am Anfang bekommst du noch Unterstützung, irgendwann sind die ein bisschen genervter, weil du an der Beziehung nichts änderst und dann hörst du auf, über die Beziehung zu reden und du verschließt dich. Und wenn man jetzt in dieser Freundesrolle ist, was kann man denn tun?
Zuhören vor allem und immer wieder zuhören. Das ist natürlich nicht, also man hat nicht 1000 Freunde, die sowas machen. Man hat dann vielleicht 1, 2 Freunde, mit denen man sich überhaupt anvertraut. Also wo man auch wirklich hingehen mag und darüber sprechen mag. Weil man merkt ja einfach auch die Zurückweisung. Das ist ja nicht etwas, was an einem vorbeigeht, sondern das merkt man schon. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich irgendwann mal nach einem Streit zu Freunden gefahren bin und bei denen übernachtet habe. Und diese Begegnung war für mich Gold wert, weil wir sind zu dritt feiern gegangen in Augsburg. Dann waren wir Mädels da unterwegs und so weiter. Und der Freund meiner Freundin hatte sich da mit irgendwem unterhalten in einem Club und so weiter. Und meine Freundin sagte dann so, ah, lass uns mal nach Hause gehen, ich bin total müde und so. Und dann haben wir eben ihren Freund gefragt, ob er mitkommt. Und er sagte, ja, er kommt gleich und ist dann mit raus. Und hat sich aber dann wieder verquatscht mit irgendwem, weil er irgendwie alle Leute in Augsburg kannte. Ja, und dann hat meine Freundin gesagt, wir fahren jetzt einfach. Und ist dann irgendwie mit mir in den Bus gestiegen und so weiter. Und dann sind wir nach Hause und ich so, um Gottes Willen, jetzt haben wir den da alleine gelassen. Und ich habe halt einfach nur vor Augen gehabt, wie mein Freund ausrasten würde, wenn ich sowas machen würde. Und ihr Freund kam aber dann noch vor uns zu Hause an, weil er mit dem Taxi gefahren ist, mhm, und hat gesagt, Mensch, ihr habt mich einfach alleine stehen lassen, aber ich bin überhaupt nicht böse, weil das hat total Spaß gemacht. Und ich dachte dann so, was? Wie kann das denn sein? Und das war für mich so ein Eye-Opener. Ich habe sicherlich nicht so gedacht, als ich in die Beziehung reingegangen bin, aber als ich rausgekommen bin, wie ausgespuckt, war ich nur noch, keine Ahnung, ein Hauch meiner selbst. Also ich habe mich verkleidet, ich habe mich nicht mehr so gezeigt wie früher, ich habe mich nicht so bunt gekleidet wie früher, ich war vermummt sozusagen, weil natürlich, wenn du in kleinen Dosen immer wieder verabreicht bekommst, mit dir stimmt etwas nicht und du siehst irgendwie zu sexy gekleidet aus, dann hast du am Anfang vielleicht noch so diesen Drang, was dagegen zu setzen. Aber du kriegst es halt in so geringen Dosen verabreicht, dass du es irgendwann selber glaubst. Rein unbewusst, unterbewusst. Also kann man natürlich schlecht beschreiben. Aber diese Begegnung eben mit meinen Freunden war für mich wirklich Gold wert, weil ich dachte so, ah, so kann Beziehung auch funktionieren. Dass man sozusagen ein positives Beispiel hat, wie gesunde Beziehung funktionieren sollte. Weil man verliert den Blick dafür. Man hatte ihn vielleicht mal, aber man verliert ihn mit der Zeit. Genau wie dafür, ob man kurze Röcke oder Kleider tragen darf, die bei mir vielleicht bis zum Knie reichten. Und ich habe noch bestimmt 2 Jahre danach am Rocksaum rumgezogen, weil ich mich unwohl gefühlt habe. Und das hatte ich natürlich vor der Beziehung nicht.
Also das ist wirklich auch so was ganz, ganz Langes und ganz Prägendes, so eine toxische Beziehung. Also wie festsitzend das dann auch ist, dieser nicht mehr vorhandene Glaube an sich selbst.
Richtig. Und es ist nicht so, dass man sich jetzt vorstellen muss, dass meine Eltern mir damals gesagt haben, was ich anzuziehen habe oder und was nicht, und dass sich einfach wiederholt hat. So war es überhaupt nicht. Meine Eltern haben immer begrüßt, wenn ich mich irgendwie schön gekleidet habe, und ich habe mich wohlgefühlt und ich habe das gerne gezeigt und ich war sehr selbstsicher. Aber wir alle kennen Momente, wo wir niedergemacht werden, wo wir gemobbt wurden. Ob das jetzt einfach in der Gesellschaft ist, in der Schule war oder was auch immer. Es muss nicht immer nur im Elternhaus stattgefunden haben. Oder es können auch andere Verwandte gewesen sein, die da was ausgerichtet haben. Oder auch Geschwisterverhältnisse und so weiter spielen eine große Rolle. Und da fällt das einfach auf fruchtbaren Boden, leider. Und daraus kann dann leider auch was wachsen.
Also es geht dir tatsächlich wirklich nicht darum, da irgendeinem Part jetzt eine Schuld zuzuschieben, ob das der Partner in der Beziehung ist, ob das die Eltern sind, ob das irgendwie die Geschwister, die Verwandtschaft ist, sondern wirklich zu sagen, hey, und an diesem Punkt bin ich jetzt gerade und jetzt übernehme ich Verantwortung für das, was ich fühle, und gehe einen Schritt raus.
Ja, im Idealfall sollten natürlich auch die anderen Personen Verantwortung übernehmen, die halt natürlich wissen, was sie tun. Also auch natürlich diejenigen, die diesen fruchtbaren Boden angelegt haben. Ne?
Aber wissen die das auch?
Ja.
Okay.
Also nicht alle, wie gesagt. Natürlich gibt es auch in Beziehungsdynamiken toxische Anteile, aber die jetzt noch nicht wirklich so sind, dass sie mich schädigen, sondern dass eben Probleme auch trotzdem noch lösbar sind, ne? Dass man konstruktiv dran arbeitet und dass beide gewillt sind, eine Brücke zu bauen, die von beiden Seiten eben gebaut wird und nicht nur von einer Seite.
Wirklich der Grundpfeiler, wenn wir jetzt auch beim Brückenbauen bleiben wollen, der Grundpfeiler, dass genau das gegeben ist, dass beide probieren, aufeinander zuzugehen, den Konflikt zu lösen und ein Miteinander zu finden.
Genau. Es gibt einen Dichter, der sagt, man soll nicht wie eine Säule verschmelzen, sondern zwei Säulen sollen nebeneinander stehen und gemeinsam ein Dach bauen. Das ist eigentlich ein ähnliches Bild wie die Brücke. Mhm. Und so ist gesunde Beziehung gedacht. Beide sind eigenständige Menschen, nicht verschmolzen. Mhm. Also natürlich darf es ein Wir geben durch das Dach, was da drüber steht und so weiter, aber beide sind stabil.
Das ist schön, dass du jetzt das Wort gesunde Beziehung auch nochmal nimmst. Was ist denn ein Tipp, den du geben kannst, damit man diese Gesundheit in der Beziehung etablieren kann oder beibehalten kann? Gibt es da irgendwas, was du und den Hörern noch mit auf den Weg geben kannst?
Ja, es gibt natürlich bindungssichere Menschen, davon gibt es sehr wenig, glaube ich, heutzutage noch. Die funktionieren natürlich wunderbar in der Beziehung und können sicherlich auch Menschen mit Bindungsproblemen besser unterstützen und sind sozusagen stabil und können etwas dagegen setzen und bei sich bleiben und so weiter. Die kommen vielleicht irgendwie auch besser mit den Menschen zurecht. Aber ich glaube, am Ende geht es wirklich darum, dass jeder an sich selber arbeitet. Dass jeder imstande ist, mit sich selbst verheiratet zu sein. Also das ist für mich ein sehr schönes Bild. Das bin ich beispielsweise auch. Ich bin mit mir selber verheiratet. Und dann brauche ich eben niemanden mehr im Außen. Das heißt, wenn ich voller Selbstliebe bin, ich bin die Quelle der Liebe. Wenn ich die Quelle der Liebe bin, dann sende ich Liebe aus und Liebe wird mir geschenkt. Also das ist natürlich auch wieder eine Dynamik, ne? Mhm. Und wenn das beide machen und beide gewillt sind, dran zu arbeiten, dann kann Beziehung funktionieren.
Mhm. Wenn man sich wirklich auch auf die Liebe besinnt und sich auch in Liebe begegnet, das ist so der Garant für eine gesunde, gute Beziehung.
Genau, und wie du ganz am Anfang schon gesagt hast, wo dann eben keine Projektionen stattfinden, ne? Keine negativen zumindest.
Gibt es zum Thema toxische Beziehungen noch was, wo du jetzt zum Schluss den Hörer noch mit auf den Weg geben möchtest? Also eine Sache, die dir irgendwie wichtig ist, nochmal zu adressieren.
Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, dass wichtig ist, dass die Personen wissen, dass sie nicht alleine sind. Also dass es ganz viele Menschen gibt, die ein ähnliches Schicksal tragen und dass sie sich nicht dumm fühlen sollen, weil sie eben noch in dieser Beziehungsdynamik feststecken. Dass es ein Prozess ist. Heilung ist ein Prozess. Und Heilung funktioniert auch nicht linear. Das heißt, das ist auch ein lebenslanger Prozess übrigens. Also Partnerschaften, da sagt man auch, eine Beziehung hat sich erfüllt, wenn sozusagen dieser Lerneffekt ja abgeschlossen ist und dann kommt eben das neue Learning dazu. Aber Heilung funktioniert eben auch mal auf, mal ab, mal auf, mal ab. Und auch nach dieser Beziehung heißt das noch lange nicht, dass ich nicht auch andere toxische Personen oder toxische Beziehungsdynamiken lebe, ob bei der Arbeit oder Freundschaft. Das heißt, auf dem Weg zurück zu sich selbst begegnen einem noch ja, Hyänen mit Zähnen, keine zahnlosen Hyänen. Und da gilt es dann eben auch, bei den Werten zu bleiben, die Grenzen zu setzen, Nein zu sagen, Trennungskompetenz immer weiter zu üben und zu schauen, was möchte ich und was möchte ich nicht in meinem Leben, weil man lebt nur ein einziges Mal und man ist der wichtigste Mensch in seinem Leben.
Sehr schöne Schlussworte, Katharina. Vielen lieben Dank. Es war
Ja, gerne.
ein wahnsinnig informatives Gespräch mit dir. Und ich hoffe, liebe Hörer, dass ihr auch eine ganz wundervolle Zeit hattet, viel gelernt habt über toxische Beziehungen, über gesunde Beziehungen und dass das Wichtigste schlussendlich ist, den Weg wieder zu sich zu finden, dass man sich nicht schämen muss, dass man sich nicht dumm fühlen muss, sondern dass es einfach ein Weg ist, den man gehen darf. Wenn du mehr von Healing and Happiness hören möchtest, abonniere diesen Podcast und hinterlass mir gerne eine Bewertung. Dein Feedback ist mir wichtig, deine Gedanken sind ein wichtiger Teil dieser Reise und mich interessiert, welche Themen dich beschäftigen. Vielen Dank, dass du heute dabei warst und bis zur nächsten Episode von Healing and Happiness. Bleib achtsam, bleib verbunden. Und vor allem bleib glücklich.